der Glaubensvater Abraham. Wenn man das schon hört, dann ist man schon fast ehrfürchtig und sieht vielleicht diesen Mann vor 1800 Jahren circa. Und dann denkt man, hey, wow, was der für einen Glauben gehabt hat. Der Glauben, der muss doch echt, also das muss doch echt ein richtig krasser Typ gewesen sein. Wir lesen auch im Hebräerbrief, durch Glaube gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch den Glauben erhielt er sich in dem Lande auf der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in den Zelten mit Jakob und Isaak als Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfeste hat, der Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu erachtet, der es verheißen hatte. Und jetzt merken wir, dieser Abraham, vielleicht ist es so ein krasser Glaubenstyp, aber das Wichtige ist nicht sein Glauben, sondern der Inhalt seines Glaubens. Der treu ist, Gott selber. Und wir starten mit so einer Themenreihe, es ging immer wieder um den Glauben Abrahams. Und in unserem heutigen Text, da hat Abraham vorher schon viel mit Gott erlebt. Er hat von Gott eine Zusage bekommen, dass er Vater vieler Völker werden wird. Er hat von Gott versprochen bekommen, dass er das verheißene Land bekommt. Er hat einen Bund mit Gott geschlossen, beziehungsweise Gott mit ihm, der bis in die Ewigkeit führen soll. Er hat viel erlebt mit Abraham. Abraham hat viel mehr erlebt mit Gott. Und wir wollen jetzt unseren Predigttext uns anhören. 1. Mose 18, 1 bis 15. Und wir wollen genau darauf achten, was Gott macht und was Abraham macht. Und dann merken wir gleich, Abraham ist nicht dieser große, krasse Glaubensheld, sondern Gott ist der, der es macht. Gott ist der, der aktiv ist. 1. Mose 18, 1 bis 15. Und der Herr erschien ihm bei der Terebinte Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er hob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber, und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach: Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder an diesem Baum. So will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach möchtet ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Fladenbrote. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihm vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes. der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frau erging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Und spricht, sollte ich wirklich noch gebären? So alt bin ich, sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Was hat das mit uns zu tun? Das ist ja eine vollkommen interessante Geschichte, aber dieser Abraham, der hat dieses Versprechen bekommen, dass er Segen sein wird für viele Völker, für alle, für die Völker, für die Nationen. Abraham kennt den Herrn, er hat schon vorher 5-mal zu ihm gesprochen auf verschiedene Weise. Das erste Mal, wo er ihn berufen hat, dass er wegziehen soll in ein Land, das er nicht kennt. Und jetzt ist hier das 6. Mal, wo er zu ihm spricht. Danach spricht er noch 2-mal zu ihm. Wir kennen die Geschichte. Das letzte Mal, wo er seinen Sohn Isaak opfern soll. Und mein erster Punkt ist so einfach und doch so bedeutend, den Herrn einladen. Der Herr ist da gewesen mit 2 Engeln und er hat ihn eingeladen zu sich. Wir dürfen heute wissen, und ich mache die Überlegung ziemlich schnell, wir dürfen auch wissen, Gott ist da, heute hier, Gott ist allmächtig, er ist überall gleichzeitig. Wenn hier jemand drin sitzt heute, der sagt, hey, ich kenne Jesus nicht, ich habe Jesus nicht eingeladen in mein Leben, dann kommt später zu mir. Das ist das Bedeutendste und das Wichtigste, was wir machen können in unserem Leben. Diese Gastfreundschaft, wo er hier so im Praktischen erlebt, wo er lebt, ist ganz bedeutend, dass jeder persönlich für sich sagt, ich weiß, hey, ich habe Jesus in mein Haus eingeladen. Wir singen manchmal dieses Lied, dass Jesus in meinem Haus ist. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, dass du deinen Sohn gabst und mich unbeschreiblich liebst, hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke, Gott, für Jesus in mir. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Und dieser Punkt, da haben wir einen Vorteil, weil bei uns geht nicht der Herr wieder, sondern wir dürfen Jesus jetzt und in Ewigkeit, jetzt in unserem Herzen, in unserem Leben haben und dann in Ewigkeit bei ihm sein. Wir haben vorher gesungen, das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser. Und ich hoffe, jeder von euch kann sagen, ja, das ist so. Und da merken wir, der Herr kommt in unser Leben, der Herr hat das Sagen in unserem Leben, hoffentlich. Und der Herr, das soll auch mein höchstes Gut sein. Den Herrn einladen, er möchte kommen, er ist da und er wird auch wieder kommen. Dazu kommt nächste Woche ein wichtiger Teil, wie er wiederkommen wird, was dann passiert. Und für die Leute, die sagen, hey, ich, alter Hut, Jesus, ich lebe schon seit Jahren lang mit Jesus, ich bin schon lang dabei, haben wir hier nochmal eine interessante, spannende Stelle, weil es ist ja nicht nur der Herr, wo eingeladen wird, sondern es sind ja auch noch 2 Engel, die eingeladen werden. Wie komisch ist das denn, dass 2 Engel da mit ihm essen? Aber da haben wir auch im Hebräerbrief eine schöne Stelle. Ich war im Urlaub jetzt und da waren wir 2-mal in einer anderen Gemeinde. Und es ist cool, weil du kommst da rein, du sitzt da, du hörst die Predigt. Am Anfang sprichst du 2-3 Sätze mit irgendjemand vielleicht. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir immer angesprochen wurden. Das fand ich genial. Und dann bist du auf einer Ebene, wo du sagst, weil Jesus hoffentlich in unserem und in denn ihr Leben das höchste Gut ist, haben wir einen gemeinsamen Punkt, wo wir sagen können, da können wir drüber reden. Da haben wir einen Anknüpfungspunkt, der glaube ich, tiefer ist, wie sonst wahrscheinlich nichts auf dieser Welt, wo wir sagen können, in unserem Leben ist Jesus der Herr und in den ihrem Leben ist Jesus der Herr. Und das ist das Schöne, wo dann diese Gastfreundschaft auf besondere Weise gelebt werden kann, erlebt werden kann. Und für uns heißt es dann auch, gastfreundlich zu sein, nicht nur unter Christen. Und da lesen wir im Hebräer 13, Vers 2. Ist das richtig? 13, genau. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Spannende Sache. Also Gastfreundschaft, Leute. Das ist eine ganz praktische Sache, wo wir vielleicht auch heute mitnehmen können. Wir haben hier 8 Verse, wo die Gastfreundschaft beschrieben wird. Da gibt es Milch, Butter, Brot, Steak. Also wahrscheinlich zu der Zeit so das Krasseste, was du so auftischen kannst. Eine schöne Sache, Gastfreundschaft. Es kann auch das widerspiegeln, was der Herr für uns hat. Am Schluss wird es ein riesengroßes Fest geben, wo die Gastfreundschaft unübertrefflich werden wird. Das Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir uns darauf freuen können, mit Jesus zu leben. Und diese Gastfreundschaft, das ist eine. Aber ich will nochmal zum Rückkommen an den Anfang, wo es um diesen Glauben geht. Dem Herrn glauben, das ist der zweite Punkt, dem Herrn glauben, sich auf ihn verlassen. Abraham war nicht aus sich selber der große Kracher, sondern er hat gewusst, ganz klar, und das lesen wir auch im etwas vorher vor unserem heutigen Predigttext im 1. Mose 15, Verse 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und nun ist es so, wenn Kinder den Eltern glauben, den Eltern vertrauen, dann ist es nicht so, dass sie sagen, weil ich so gut glaube, weil ich so gut vertraue, deswegen machen meine Eltern, was ich sage. Nee, es ist anders, sondern sie vertrauen und glauben, weil sie selber eben es nicht können, weil sie selber eben unfähig sind, weil sie selber nicht die starken Helden sind. Der Glaube, das Vertrauen auf eine Person, ist das Zentrale. Wenn ich vielleicht in meinem Leben unzufrieden bin, weil ich sage, hey, jetzt habe ich Urlaub gehabt und die Bibel ist leider viel zu selten rausgekommen in meinem Leben. Wenn ich vielleicht unzufrieden bin, weil ich denke, ich habe zu wenig Glauben. Wenn ich unzufrieden bin, weil ich sage, ich verzag vielleicht am Glauben. Dann darf ich wissen, der Inhalt des Glaubens, der große Gott, Jesus selbst, das ist das Zentrale. Glaube ist keine Leistung, sondern das Vertrauen auf den, der die Leistung vollbracht hat. Das ist ganz, ganz bedeutend. Und nun haben wir hier eine Verheißung, ein Versprechen von Gott, dass er sagt, Abraham und Sarah, ihr werdet einen Sohn bekommen. Und wir haben auch viele Versprechen in der Bibel, ich werde am Schluss dazu noch kommen, aber dass jeder von uns einen Sohn bekommen wird, dieses Versprechen haben wir nicht. Wir haben den Auftrag, den Schöpfungsauftrag, dass wir sagen, seid fruchtbar und mehret euch. Und trotzdem leben wir in einer Welt, wo einfach aus verschiedenen Umständen es nicht so ist. Vielleicht, weil man Töchter bekommt, vielleicht, weil man nicht heiratet, vielleicht, weil was auch immer passiert, dass nicht jeder einen Sohn bekommt, ist ganz klar. Und trotzdem hat der Mensch ja Wünsche. Wünsche, Bedürfnisse. Und Wir haben vorher ein Lied gesungen und es war auf Englisch und trotzdem ist echt geht's im deutschen Text darum, da heißt es, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gebührt mein Lob. Und mir wurde das so bewusst, als ich mal ein Buch von Hans-Peter Reuer gelesen habe. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Dass diese Wünsche bestimmt gut sind. Es ist gut, wenn man sich einen Partner wünscht. Es ist gut, wenn man sich eine gewisse, ja, vielleicht eine Familie wünscht. Es ist gut, wenn man viele, viele Wünsche hat auf dieser Welt. Und Gott gibt uns ja auch eine gewaltige Freiheit, dass wir entscheiden können, was für ein Job, was für, im gewissen Rahmen natürlich. Es gibt überall Begrenzungen, aber, und trotzdem ist dieser Punkt, wenn ich sage, ich habe aber ein Recht drauf, dann wird's schwierig. Und Hans-Peter Reuer schreibt in diesem Buch, dass er im Gebet alle Dinge, wo er meint, er hat ein Recht drauf, Gott abgegeben hat. Ein Recht auf eine Frau, ein Recht auf Kinder, ein Recht auf viele, viele Dinge hat er da aufgezählt. Ich muss sagen, Gott schenkt es, Gott kann es schenken, aber Gott schenkt es nicht immer. Und wenn diese Dinge dann wegbrechen, diese Wünsche, dann ist die Frage, wie wir darauf reagieren. Und ich hoffe und bete, dass ich selbst und jeder von uns darauf reagieren kann, mit diesem Satz von Hiob: Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Obwohl es oft sehr, sehr schmerzhaft sein kann, vertrauen wir trotzdem auf diesen souveränen Gott, der alles in seiner Hand hat. Kleiner Exkurs zum Thema Wille Gottes. Ich denke und ich hoffe und in der Theorie habe ich verstanden, dass wenn man Gott alles abgibt, dass man dann auch nicht, ich denke, das schützt einen vor Groll und vor diesem, ich will das haben und ich hoffe, dass ich es auch erleben werde in meinem Leben immer wieder. Und ich hoffe, dass ihr es auch erleben werdet, wenn Dinge wegbrechen in eurem Leben, die jetzt echt sehr, sehr wertvoll sind. Ich will euch ein kleines Beispiel geben. Ich hab einen Schlüssel. Und an dem Schlüssel habe ich letztens dieses schöne Kreuz dran gemacht. Vorm Urlaub irgendwann. Ich hatte das Kreuz, ist ein Geschenk von meinem Vater. Der hat es für mich mal hergestellt aus einem Holzstück, wo er gespalten hatte und dann gedacht hat, das ist ein schönes Holzstück. Und das bedeutet mir viel. Ich finde es schön. Und ich habe das an meinen Schlüssel ran gemacht und ich hatte den Schlüssel, so wie er hier ist, im Urlaub mit dabei. Und dann hatte ich den verloren gehabt. Und ich habe mir gedacht, der Schlüssel ist ja ärgerlich, aber eigentlich ist das Kreuz ist mir viel weniger. Und ich hab so das Gefühl gehabt, dass das Kreuz quasi so aus meinem Herz raus verloren für immer weg war. Kennt ihr vielleicht. Und dann habe ich mir gedacht, bist eigentlich blöd, ist bloß ein Kreuz. Das viel Wertvollere kann dir niemand nehmen, nämlich das, was das Kreuz bedeutet. Aber ich habe gemerkt, ich habe irgendwie mein Herz daran gehängt an das Ding und es war dann weg und ich habe gedacht, eigentlich ist es gut, dass es weg ist, weil es ist ja nur Material. Gott ist zwar überall, aber Gott ist garantiert nicht da drin und es ist ein Holzstück. Und trotzdem war es ist ein schwaches, ganz schwaches Beispiel für Verluste in unserem Leben, wo wir sagen können, der hat es gegeben, der hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und ich will aber jetzt zurückkommen zu unserem Text, weil hier geht es ja um was anderes. Hier geht es ja nicht um einen individuellen Wunsch von Sarah. Sarah hatte diesen Wunsch nicht, ein Kind zu bekommen. Sarah hat gesagt, ich bin viel zu alt, lass mal bleiben. Sie hatte auch schon einen Sohn bekommen, vor 13 Jahren, Ismael. Und dennoch ist dieser Glaube da, dieses Vertrauen, zumindest bestätigt uns das der Hebräerbrief, weil Gott es ist, der es tut, weil Gott der Inhalt des Glaubens ist. Ich will es wiederholen, Glauben ist keine Leistung, sondern das Vertrauen auf die Leistung eines anderen, und das ist für uns ganz klar die höchste Leistung, die Jesus verbringen konnte am Kreuz. Und ich hoffe tatsächlich, dass das so ist, dass das unser höchstes Gut ist. Und der erste Punkt war dem Herrn einladen. Er möchte kommen, er ist da und er wird kommen. Der zweite Punkt ist, dem Herrn glauben, sich auf ihn verlassen. Und es ist auch dieses Geniale schon, sich auf ihn verlassen. Ich verlasse mich auf den Herrn. Es ist nicht ich, was zentral ist, sondern der Herr, weil ich mich verlassen habe auf den Herrn. Und man hat ja manchmal so den Eindruck, wenn man die Bibel liest, Gott handelt die ganze Zeit. Also man liest ja eine Geschichte nach der anderen, wo Gott krass eingreift in unserem Leben, in diesem Leben dieser Menschen. Und oftmals haben wir da den Zeitfaktor nicht so ganz im Blick. Abraham war 75 Jahre, als er berufen wurde. 25 Jahre später kam dann diese Situation, wo wir heute gelesen haben. Gut, er hat zwischendurch viele Sachen gehabt mit Gott, viele erstaunliche Erlebnisse, aber es war auch lange Zeit, wo Warten angesagt war. Und auch nach dieser Begegnung war er noch ein Jahr lang zu warten. Vorher hat er 13 Jahre lang, war dieser andere Sohn ja schon da, dieser Ismael. Und deswegen ist dieser nächste Punkt auf den Herrn, auf das Herrn Handeln warten. Dieses Warten ist eine Sache, wo man sagt, das ist nicht unbedingt gerade in unserer Gesellschaft so voll dabei. Dieses Warten ist aber zentral wichtig. Das Warten auf den Herrn, weil ich denke, es ist schon so, man meint ja oft, man müsste es selber machen. Und bevor wir noch mehr darauf eingehen, was dieses Warten jetzt speziell heißt, ob das jetzt heißt, dass ich einfach nur rumsitze und gar nichts mache, nee, das heißt es garantiert nicht, aber will ich noch einen Blick auf Gott schauen. Weil wir brauchen ja eine Motivation, oder wir wollen ja erst auf Gott schauen, bevor wir auf uns schauen. Und wenn wir sehen, wie krass und herrlich Gott ist, dann ist auch klar, warum es besser ist zu warten und auf Gott zu warten. Es wird gleich noch klarer. Wir lesen im Text, Gott ist gnädig, ganz am Anfang. Er ist gnädig. Wir lesen, Gott ist geduldig. Ich stelle mir vor, es dauert eine Weile, bis dieses Rind da köstlich zubereitet ist. Sie sitzen da im Schatten. Gott bestätigt seine Zusagen, seine Versprechen, auch bei uns immer wieder, durch sein Wort, durch die Gemeinschaft in der Gemeinde, durch die Bibellese. Was wir versprechen, kommen wir später noch drauf. Gott spricht die Wahrheit aus. Auch bei Sarah am Schluss sagt sie, ich habe nicht gelacht. Sie hatte Angst in der Situation. Gott sagt, doch, du hast gelacht. Gott spricht die Wahrheit aus. Gott teilt sich mit, heute durch sein Wort. Vielleicht auch durch andere Dinge, durch Träume, durch Visionen, durch direktes Reden. Aber es ist immer am Wort Gottes zu prüfen. Gott teilt sich mit damals und heute. Gott ist allmächtig und ihm ist alles möglich. Der Sohn kommt nachher. Gott ist souverän. Er hat alles im Blick und er hat damals schon Jesus im Blick, dass er kommt. Diese Segenslinie geht von Abraham bis zu Jesus. Ich sag mal so, bis in unsere Gemeinde rein. Und jetzt sehen wir, wenn wir dieses Zeitliche sehen, was Gott schon alles von vor 4000 Jahren bis zu Jesus, bis zu uns heute im Blick hat. Und vorher eine Ewigkeit und hinterher eine Ewigkeit, Da merken wir, Gott ist geduldig, Gott hat Zeit. Wenn wir ohne Gott meinen, wir müssen es machen, kommen oft Dinge raus, wo in eine Richtung gehen, wo wir sagen, es ist nicht auf diesem Weg Richtung Gott, nicht auf dem Weg Richtung Jesus. Aber dennoch haben wir die Verantwortung für unser Leben. Wir treffen Entscheidungen. Und wir dürfen aber auch warten. Warten heißt nicht nichts tun. Im Alltag können wir unseren Glauben leben und den Alltag bestehen, im Kleinen treu sein. Wir können den allgemeinen Willen Gottes tun. Wir haben die Bibel, wo wir sagen können, hey, da stehen so viele gute Dinge drin, wo wir sagen, so stellt sich Gottes Leben vor. Und wenn ich dann die Frage habe, hey, was ist jetzt mit meiner nächsten Berufsentscheidung? Was ist Gottes Willen für mich ganz persönlich? Was ist jetzt vielleicht Beziehung, wie auch immer? Wir dürfen viele Dinge unternehmen, wo wir sagen, hey, da dürfen wir unser Leben gestalten. Wir dürfen uns einen Job raussuchen, wo wir sagen, hey, der passt gut zu uns. Wir dürfen uns Partner raussuchen, wo wir sagen, das passt hoffentlich. Natürlich, wir dürfen uns aus dieser Lage, wo wir sind, vielleicht auch aus dieser Leidenslage befreien. Versuchen zu befreien, aber immer im Willen Gottes. Immer im Willen Gottes, wenn wir einen Partner suchen und wir sagen, wir gehören zu Jesus, dann ist es ganz klar, dass der Partner auch zu Jesus gehören. Wenn wir sagen, hey, ich will einen Job haben, dann dürfen wir da frei entscheiden, natürlich mit den Normen der Bibel. Wenn wir in Situationen sind, wo wir sagen, wir leiden, wir dürfen uns da raus versuchen rauszukommen im Gebet mit Gottes Hilfe, aber nicht mit sündigem Verhalten. Weil es gibt was Schlimmeres, wie in brenzlichen Situationen hier in dieser Welt zu leben, in schwierigen Situationen in dieser Welt zu leben, und das ist getrennt von Gott zu leben, in Sünde zu leben. Und das ist dieser Punkt, wo wir sagen, wir dürfen warten auf Gott in vielen Dingen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Gott besucht Abraham. Abraham lädt ihn ein. Gott hat diese Botschaft, du wirst in einem Jahr einen Sohn haben, du und deine Frau. Sarah hört es. Sarah lacht, Gott sagt, doch du hast gelacht. Den Herrn einladen, wir alle persönlich, er möchte in unser Leben kommen, er ist da und er wird kommen. Dem Herrn glauben, sich auf ihn verlassen, er ist der souveräne Gott, der alles in seiner Hand hat. Und auf den Herrn warten, trotz Ungeduld und trotz Versagens. Sarah reagiert eher mit Unglauben. Durch diese Tat, dass sie da versucht haben, das mit Ismael selber zu regeln, durch diese Sklavin Hagar, zeigt, dass sie auch nicht sonderlich geduldig waren. Aber Gott ist der, der es ist. Auf ihn warten. Im Glauben laden wir den Herrn Jesus in unser Leben ein und lernen auf ihn, auf sein Handeln zu warten. Und jetzt kommt das, was Gott uns versprochen hat, was Gott uns versprechen will. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben nicht dieses Versprechen wie Abraham. Aber wir sind in dieser Linie von Abraham Kinder dieser Verheißung, Kinder dieses Segens. Wir singen nachher ein Lied, wir stehen hier als Kinder der Verheißung. Und was wir verheißen bekommen, sind verschiedene Dinge. Einmal, dass wir ein Kind Gottes sein dürfen. Das hat Gott uns versprochen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Jene, die an seinen Namen glauben. Dass wir Miterben sind mit Jesus. Lesen wir in Römer 8, Vers 17. dass Gott bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Das hat Gott uns versprochen. Dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segen. Epheser 1, Vers 3. Da hat er uns die Früchte des Geistes geschenkt. Da will ich nochmal die in Kürze lesen. Da ist Geduld auch dabei. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge sind das Gesetz nicht. Es ist klug, wenn wir etwas eintauschen, das wir verlieren können, gegen etwas, das wir nie wieder verlieren können. Ich will ein paar Beispiele machen. Wir kennen diesen Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden kein Geld mit in die Ewigkeit nehmen. Wir werden keine Zeit in diesem Sinne, dass wir die Zeit hier auf dieser Erde haben, in die Ewigkeit nehmen. Wir werden viele Dinge nicht in die Ewigkeit mitnehmen können. Es ist klug, wenn wir Dinge abgeben, die wir verlieren können und eintauschen gegen Dinge, die wir nicht verlieren können, nie wieder verlieren werden. Es ist gut, wenn man in einem Beruf arbeitet, wo man handwerklich aktiv ist. Das ist jetzt nur eine Geschichte von mir persönlich. Ich finde es gut für jeden, der arbeitet, auch im Handwerk, auch im jetzt wie unser Benny mit Brücken baut und so. Super Sache, das ist nur eine persönliche Geschichte, wo ich erlebt habe, wo es so ein bisschen verdeutlichen soll, diese Geschichte, dass es Dinge gibt, wo ich für mich gesagt habe, hey, nee, doch, es ist doch wertvoll. Ich war am Anfang von meinem, am Ende, Richtung Ende meines Studiums, war ich spazieren mit meiner Frau auf dem Wolfsberg, das ist ein Berg bei uns daheim, da ist viel Industriegebiet und da habe ich diese riesen Hallen gesehen, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal, diese riesen Hallen aus Beton und ich dachte mir, boah, krass, was die da auf die Beine stellen, so viel Umwälzen, das hat mich irgendwie begeistert. Und ich habe gedacht, hey, du hättest jetzt auch in der Zeit, wo du jetzt die Bibelschule machen, hättest du jetzt auch einen Meistertechniker irgendwas machen können und dann hättest du da voll einsteigen können in die Branche. Und es hat mich irgendwie begeistert da. Und dann dachte ich mir aber später, es wird alles vergehen. Es wird alles vergehen. Diese ganzen Riesen-Betto-Sachen werden vergehen. Und es gibt Dinge, die in Ewigkeit bleiben. Trotzdem ist es gut, wenn Menschen Geld verdienen, indem sie Beton herstellen oder was auch immer. Arbeit ist grundsätzlich was Gutes. Aber für mich war das sowas, wo klar war, hey, es hat mich zwar im Moment begeistert, aber es ist klar, es gibt Dinge, die in der Ewigkeit halten. Das heißt jetzt nicht, dass alles, was ich mache, in der Ewigkeit hält, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so ungefähr. Zur praktischen Anwendung von diesen Geschichten, die wir geschenkt bekommen haben von Gott. Diese Kindschaft. Was heißt es in meinem Leben? Was kann es heißen in meinem Leben? Wenn man vielleicht eine zerrüttete Geschichte hat mit seinen Kindern oder selbst mit seinen Eltern, darf man wissen, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann habe ich diese letztendliche Geborgenheit bei Gott. Und ich darf meine Kinder Gott anvertrauen, weil ich weiß, die letztendliche Geborgenheit werden sie bei Gott bekommen. Hoffentlich auch bei mir, aber nicht in Perfektion. Diese Kindschaft. Was dieses Erbe, was ich von Gott bekommen werde in der Zukunft, die Wohnung, wo er vorbereitet. Was heißt das in der praktischen Geschichte? Ich will euch eine Geschichte erzählen oder eher einen Witz. Man sagt ja Schwaben und Banker und vielleicht auch YouTuber, die haben einen ganz bestimmten Schwimmstil. Die schwimmen nicht so wie normale Menschen, sondern die schwimmen so. Also, wenn es ans Erben geht, ganz praktisch, wenn es vielleicht erbt jemand von euch was, Vielleicht hat man auch Brüder. Dann kann man gelassen sein, wenn man sagt, das ist zwar schön, will ich vielleicht von meinen Eltern was erben, aber es ist nicht das Wichtigste, ich muss mich da nicht drum streiten. Ich kann gelassen sein, weil ich weiß, ich habe meine ewige Wohnung im Himmel. Es macht gelassen. Ganz praktisch hier, was es heißen kann. Wenn ich vielleicht Angst habe, hey, ich wünsche mir echt, dass ich ein Charakter werde, wie Gott es möchte. Dass ich nach dieser Jesusart lebe. Und ich sehe in meinem Leben oft, dass ich eben nicht geduldig bin, dass ich nicht liebevoll bin, dass ich nicht diese Früchte des Geistes habe. Dann darf ich Gott vertrauen und sagen, hey, sie sollen wachsen in meinem Leben. Sie werden wachsen in meinem Leben. Der Geist Gottes darf mich verändern. Und da merken wir, diese Versprechen, die Gott uns gegeben hat, die gründen letztendlich in Jesus. Weil Jesus der ist, der den Weg zum Vater freigemacht hat. Weil Jesus der ist, der uns das Erbe, wo wir Miterben sind. Weil Jesus der ist, der diesen Charakter Jesu, diese Jesusart, die Frucht des Geistes in Perfektion gehabt hat. Und so wünsche ich uns, dass dieses Evangelium, was wir schon bei Abraham sehen, diese Jesusart, die wir schon bei Abraham sehen, dass die immer mehr in unserem Leben Gestalt nimmt. Und wenn es Fragen zum Themen gibt, wenn es Dinge gibt, wo er sagt, hey, da möchte ich drüber reden, da habe ich sowas, wo ich sage, da will ich noch mehr verändert werden in die Jesusart. Wenn ihr sagt, ich will einen Start mit Jesus machen, kommt auf uns zu. Ich habe am Anfang vergessen zu beten. Ich möchte es jetzt nachholen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich hoffe, dass wir die Wunder in deinem Wort gesehen haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns in deine Wahrheit geleitet hast in der letzten Zeit. Ich bitte dich, dass du uns dich, Jesus, immer wertvoller machst in unserem Leben, dass wir dich mehr lieben lernen, dich als Wichtigstes sehen, dass wir alle anderen Dinge darunter ordnen können. Bewirk du es in uns. Wir brauchen dich. Du bist der Held der Geschichte. Du bist der, auf den wir uns verlassen. Du bist den, auf den wir warten. Wir vertrauen auf dein Handeln. Danke, dass du schon gehandelt hast durch die ganze Weltgeschichte. Danke, dass du wiederkommst, dass wir uns auf dich freuen dürfen. Und du siehst vielleicht, wo wir Angst haben davor. Du siehst, wo wir vielleicht auch wie Sarah lachen, uns nicht ernst nehmen. Schenk, dass du durch deine Liebe die Furcht austreibst, durch deine Liebe uns zu dir ziehst, dass die Furcht uns zu dir zieht. Wir loben dich. Wir brauchen dich. Du bist der Retter. Danke, Jesus. Amen. Wir stehen hier als Kinder der Verheißung. Jeder, der sagt, hey, ja, ich bin ein Kind der Verheißung, ich gehöre zu Jesus, darf jetzt aufstehen und sagen, ich stehe hier als Kind der Verheißung. Also wir stehen dazu auf, jeder, der sagt, ich bin Kind der Verheißung.